Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Folge 31. Radikal revolutionär, radikal reaktionär, radikal poetisch. Positionen spanischer und lateinamerikanischer Lyrik der Gegenwart. Gedichte unter anderem von Jaime del Biedma, Rock Dalton und Raúl Zurita. Sie bilden die beispielhaften Schwerpunkte von Teil 3 der Geschichte der spanischen und lateinamerikanischen Lyrik. Im vorigen Jahr erschien im C.H. Beck Verlag ein lange vorbereitetes Mammutprojekt, nämlich die größte und umfassendste Anthologie spanischsprachiger Lyrik, von den Anfängen bis zur Gegenwart. Eine Kassette mit 4 Bänden, eine Pionierarbeit, die auf über 2500 Seiten die Höhepunkte der Poesie vom mittelalterlichen Al-Andalus bis zu den Ländern Lateinamerikas präsentiert. Jeweils im spanischen Original und in deutscher Übersetzung, versehen mit ausführlichen Einführungen in Epochen und mit Kommentaren und biografischen Angaben zu den Autoren und Autorinnen. Das ist für podcastliteratur.de ein Anlass, um in mehreren Folgen die Geschichte der spanischsprachigen Lyrik in der alten und in der neuen Welt zu skizzieren und ihre schönsten Gedichte vorzustellen. Dies unternehmen Professor Dr. Ulrich Winter, der an der Uni Marburg Romanistik lehrt, und Theo Schneider in Lesung und Gespräch. Wir kommen zu einer anderen Zeit, zu einem anderen Abschnitt, zu einem anderen Thema, nämlich zu der Frage, die, wie ich finde, schon zentral ist. Wie weit kümmert sich und gelingt es ihr dann, die spanische und insbesondere natürlich dann die hispanische Lyrik, wie weit gelingt es ihr, eine nicht koloniale oder kolonialkritische, eine nicht paternalistische, eine nicht folkloristische Perspektive einzunehmen? Und inwieweit gelingt das der Anthologie? Will die Anthologie das überhaupt? Also ist natürlich sinnlos, das der Anthologie vorzuwerfen, wenn es nicht in der Realität passiert. Und ich befürchte, es passiert zu großen Teilen nicht in der Realität. Es gibt zwar immer wieder Gedichte, die auf die Vermischung der spanischen Kolonialherren mit den Indianern reflektieren, die auf präkolumbianische Motive reflektieren. Octavio Paz, nachher der Sonnenstein und viele andere, aber es gibt keine, ich kenne keine, außer Nicolas Guillén gleich, ein Gedicht von ihm, die das Schicksal der Schwarzen, der aus Afrika importierten Sklaven, und es waren immerhin über 3 Millionen, die in die neue Welt verfrachtet worden sind, thematisieren.
Ja, im Bereich des Romans gibt es das zum Beispiel, das ist in Brasilien ganz viel auch. Sie haben jetzt keine brasilianische Lyrik drin, das fehlt natürlich und dort ist ja die Rassenmischung da oder eben auch auf Kuba kein Zufall, dass Nicolas Guillén Kubaner ist, das ist dann dort eben auch mit drin. Also im Bereich der Prosa ist es auf jeden Fall etwas präsenter, dieses Thema, aber das ist ja hier nicht unser Thema. Wir haben hier Nicolas Guillén vertreten mit afrokubanischer Lyrik, der eben versucht, die spanische Metrik durch afrokubanische Rhythmen aufzulockern oder zu sprengen. Und in der Lyrik ist ja die Metrik auch eine heilige Kuh, um nochmal deinen Ausdruck von vorhin zu benutzen. Und alles, was die Metrik anbelangt, alles Destruktive oder auch erfrischend Bereichernde, wird natürlich sofort wahrgenommen, weil Lyrik ja auch etwas ist, was überhaupt erst lebt, wenn es gesprochen ist. Das ist also kein Wunder, dass wir hier Nicolas Guillén haben.
1902 geboren, 1989 gestorben. Nicolas Guillén hat sich, glaube ich, selbst als Cuba Yoruba bezeichnet, also ein afrikanisches Volk, das in Benin und im Südwesten Nigerias zu Hause war, immer noch zu Hause ist. Das in Brasilien, aber das ist eine andere Baustelle, die vielfältige Tradition der afro-brasilianischen Kulte begründet hat. Dort Orishas sind oder, wenn sie aus dem Volk der Fon kommen, Voodoo genannt werden. Nicolas Guillen bezeichnet sich, glaube ich, vielleicht augenzwinkernd oder auch nicht augenzwinkernd als Cuba Yoruba, ein schönes Wortspiel, wie es die Brasilianer, nämlich Maria Bethania, in einem berühmten Song tut, Bahia Yoruba zu sprechen, wenn dasselbe in Salvador stattfindet oder gemeint ist. Vielleicht lese ich mal dieses Gedicht. Es ist ganz stark von den afrikanischen Kulten geprägt. Die Sensei Maya ist wohl eine Kunstschöpfung Guillens. Das Wort, der Titel, so heißt das Gedicht, spielt an auf Jemanja, die Göttin des Meeres, der Liebe, eher der mütterlichen Liebe auch. Sensei Maya, Lied, um eine Schlange zu töten. Mayombe, Bombe, Mayombe, Mayombe, Bombe, Mayombe, Mayombe, Bombe, Mayombe. Die Schlange hat Augen aus Glas. Die Schlange ist da und sie ringelt sich um den Pfahl, mit den Augen aus Glas um den Pfahl, mit den Augen aus Glas. Die Schlange kriecht ohne Pfoten, die Schlange versteckt sich im Gras, versteckt sich kriechend im Gras, kriecht ohne Pfoten. Mayombe, Bombe, Mayombe, Mayombe, Bombe, Mayombe, Mayombe, Bombe, Mayombe. Schlag sie tot mit der Axt, schlag sie tot, schlag sie tot. Aber nicht mit dem Fuß, denn sie beißt, aber nicht mit dem Fuß, denn sie weicht. Sensei Maya, die Schlange. Sensei Maya, Sensei Maya, mit den Augen. Sensei Maya, Sensei Maya, mit der Zunge. Sensei Maya, Sensei Maya, mit dem Maul. Sensei Maya, die tote Schlange frisst nicht mehr, die tote Schlange zischt nicht mehr, kriecht nicht mehr, läuft nicht mehr. Die tote Schlange schaut nicht mehr, die tote Schlange seufzt nicht mehr, haucht nicht mehr, beißt nicht mehr. Mayombe, Bombe, Mayombe, Sensei Maya, die Schlange. Mayombe, Bombe, Mayombe. Sensei Maya rührt sich nicht. Mayombe, Bombe, Mayombe. Sensei Maya, die Schlange. Mayombe, Bombe, Mayombe. Sensei Maya ist tot. Ja, da ist unverkennbar der westafrikanische Rhythmus der Yoruba im Gedicht eingeholt. Mhm. Nicolas Guillen hat ähnliche Gedichte geschrieben. Er ist jetzt der einzige, der uns bekannt ist, also der mir bekannt ist, der vergleichsweise früh eben seit den 1980er und späteren Jahren ist es wohl gebräuchlicher geworden, das Schicksal der afrikanischen Sklaven in Südamerika thematisiert. Das hat aber auch mit der kubanischen Revolution zu tun, dass die natürlich sehr viel stärker und zum ersten Mal auf das Schicksal der afrikanischen Mischlinge reflektiert hat und ihr Schicksal thematisiert hat und in den Vordergrund gestellt hat, was die anderen lateinamerikanischen Gesellschaften nicht getan haben, bis sie ja von den Leuten gezwungen wurden dazu. Und das ist erst 20 oder 30 Jahre lang her. Im Roman ist es früher, da hast du recht, aber nicht in der Lyrik. Ist doch seltsam.
Ist seltsam, ja. Also ich denke an Miguel Ángel Asturias zum Beispiel in Guatemala, der hat das aufgenommen in den 20er Jahren schon. Also bei Nicolas Guillen ist das ja sozusagen auch eine existenzielle Geschichte, die Dichter des Modernismo, die das auch dafür empfänglich waren, also Guillén hat ja zum Beispiel auch Lorca durchaus beeinflusst, die haben das als was Exotisches interessant gefunden. Das ist aber was ganz anderes, als dem eine existenzielle Tiefe zu geben, so wie das ja hier ist. Also bei Asturias zum Beispiel, der konnte überhaupt nicht diese Sprache und hat die dann eben surrealistisch verfremdet. Das ist genau das, was ja dann auch keine Anerkennung dieser Kulturen ist, sondern eben Exotismus. Und das ist ganz schwer, immer diese Grenzlinie zu finden. Ist das Anerkennung dieser Kulturen oder ist das Exotismus oder Interesse einfach an neuen Dingen, neuen Klängen, neuen Formen, wie das ja Anfang des 20. Jahrhunderts ja durchaus üblich war, der ganze Primitivismus, den wir bei Picasso und sonst wo finden.
Naja, im Roman ist es früher passiert, Gabriel García Márquez, da gehört das dazu. Er selbst ist ja sozusagen ja auch ein Abkömmling, wo Einflüsse, afrikanische Einflüsse drin sind, also in den Genen. Ja, ist es in der Lyrik deshalb nicht passiert, weil natürlich den Schwarzen der Zugang verwehrt worden ist zu den Bildungsinstitutionen, einfach durch Unterprivilegierung, durch Armut, also nicht formal verwehrt worden ist, sondern die kaum die Mittel dazu hatten. Es widerspricht aber den sonstigen Erfahrungen.
Ja. Das müsste man einfach prüfen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, selbst solche Dichter wie Nicolas Guillén konnten ja nicht von ihrer Dichtung leben. Man muss wirklich erstmal den Zugang zu den Medien finden, das ist schon so. Und ich glaube, so ab den 80er, 90er Jahren hat sich das eigentlich erst geändert. Selbst wenn es den einen oder anderen Dichter gibt, und die wird es geben in der Karibik ganz sicher oder in Brasilien ganz sicher, in Paraguay oder in Peru, wo die Mischung halt sehr, sehr stark war, aber an die Oberfläche ist es nicht gedrungen.
Oder ist es unsere Schuld, also die Schuld der die anhaltende Schuld der Europäer, natürlich privilegiert dann auch der Romanisten, dass wir die Leute, die das gemacht haben und vielleicht nur in Zeitungsbeiträgen präsent sind oder Anthologien oder in Gedichtbänden, die wir gar nicht wahrgenommen haben in ihren Ländern, die vielleicht 200 oder 300 mal nur verkauft wurden, dass wir die nicht wahrgenommen haben, wir nicht nach ihnen gesucht haben, sondern nur das wahrgenommen haben, was uns von den deutschen Verlagen in Übersetzungen dann auf den Tisch geflattert ist. Ja. Es ist ein Problem, glaube ich, auch der Auflagenhöhe des möglichen Verkaufs, der erwartet wurde. Das heißt, meine Theorie ist, diese Dichterinnen und Dichter, die ihre oder überhaupt afrikanische Wurzeln von Lateinamerikanern zum Gegenstand gemacht haben, hat es sehr wohl gegeben in den Ländern Lateinamerikas. Aber da sie nur in Zeitungen oder Zeitschriften Einzelveröffentlichungen hatten oder Gedichtbände, die kaum über ein paar hundert Auflage hinausgekommen sind, kam ihre Übersetzung und Herausgabe, egal in welcher europäischer Sprache, nie für europäische Verlage in Frage.
Und es musste überhaupt erst geschrieben werden. Viele dieser Traditionen, das ist ja hier auch bei Nicolas Guillén, dieses Saint-Semaya, das du gerade gelesen hast, ist ja in der Tradition der Sons, also von Gesängen eigentlich. Und in vielen Fällen ist es so, dass da gar keine schriftliche Tradition da ist, dass solche Poesie zwar existiert, eine indigene Poesie, die aber gar nicht verschriftlicht worden ist. Und das macht es auch schon wieder schwierig.
Die dann stattgefunden hat in der Musik.
In der Musik oder in der genau. Und das ist aber nicht schriftlich überliefert. Und dann haben wir das natürlich auch in keiner Anthologie drin.
Stärker thematisiert in der Literatur, in der Lyrik, wurde dagegen die Vermischung mit der indigenen Bevölkerung, also der sogenannten
Mestizache.
Die redet von, thematisiert die Vermischung von europäischer, von spanischer Kultur
mit
der Kultur der präkolumbianischen Indianer. Wer macht das alles? Außer Octavio Paz, ich erinnere mich, ich habe ihn einmal, und zwar in dem Jahr, als er den Preis der Paulskirche, also den Preis des deutschen Buchhandels erhalten hat, auf der Buchmesse im Außengelände getroffen. Das heißt, ich habe ihn gesehen und habe ihn erkannt, natürlich begrüßt und ihm gesagt, ich freue mich, dass er da ist. Und er hat sich, glaube ich, noch viel mehr gefreut darüber, dass ihn jemand, der Buchmessenbesucher, erkannt hat und ja, ein paar Sätze gewechselt. Octavio Paz hat das vielleicht berühmteste Gedicht dieser Sache der präkolumbianischen Zeit geschrieben, der Sonnenstein. Man muss dazu sagen, dass der Sonnenstein ist der Kalender der Azteken gewesen, ein kreisrunder Stein, an dem eben kalendarische Systeme abzulesen waren. Und wie dieser Stein kreisförmig war und funktioniert hat, so ist es auch dieses Gedicht von Octavio Paz, das keine Punkte hat, das ununterbrochen, nur mit Kommas und Zeilenbruch versehen, über viele Seiten sich spannt. Etwas Fließendes hat eine ja revoltierende Bewegung. Es ist eher wie Wasser, wie eine Strömung, die fließt und dann auch wieder zurückströmt. Es hat eher das Kreisende, Kreiselnde, Vorwärtsdrängende, aber dann auch gestaut werdende, in den Nebenbereichen zurückströmende wieder eines Flusses, ja, als den eines Steines.
Octavio Paz, Sonnenstein. Weidenbaum aus Kristall, Pappel aus Wasser. Ein hoher Springquell, der sich biegt im Winde. Ein Stamm, verwurzelt, der sich löst im Tanze. Das Wandern eines Flusses, der sich windet, vordrängt, zurückweicht, ein Umweg wandelt und immer ankommt. Stetes, stilles Wandern eines Sterns oder Frühlings ohne Eile. Wasser, das mit geschlossenen Augenlidern die ganze Nacht entlang Künftiges kündet. Gegenwart voller Eintracht im Gewoge, Welle um Welle, alles überflutend. Grüne Erhabenheit, die niemals endet, wie das wilde Entzücken, wenn die Flügel frei sich entfalten inmitten des Himmels. Ein Wandern durch Gestrüpp und wirre Wildnis der Tage, die uns noch blühen und den finsteren Schicksalsglanz unseres Unglücks, wie ein Vogel den ganzen Wald mit seinem Lied versteinernd und die harrenden Glücksbegebenheiten zwischen den Zweigen allen, die verdunsten, Stunden aus Licht, nach denen Schnäbel hacken, Vorbedeutungen, die der Hand entwischen. Eine Gegenwart, je, wie ein Lied aufklingt, wie der Wind, welcher singt im Feuertoben. Ein Blick, der die Welt erhält in der Schwebe, die Erde mit den Meeren und Gebirgen, Leib aus Licht durch ein Achat gefiltert. Beine aus Licht, ein Bauch aus Licht und Buchten, Sonnenklippe, ein Leib, wie Wolken farbig. Farbig wie ein geschwinder Tag, der losspringt, die Stunde funkelt und hat einen Leib. Schon ist sichtbar die Welt durch deinen Körper, durchsichtig, klar im Nu, durch deine Klarheit. Und so weiter.
Ja, ist es die Wirklichkeit oder ist es die Anthologie, die mal gut, mal schlechter diese Wirklichkeit abbildet, die schuld ist an der Vernachlässigung der Themen und der Perspektiven der Afrikaner und der indianischen Bevölkerung Lateinamerikas? Ich weiß es nicht.
Ja, es war sicher kein explizites Anliegen der Anthologie, das in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, sie ist eher in ihrer Anlage und in ihrem Ziel her klassisch orientiert, etwas, was in den Kanon hineingehört. Das glaube ich schon. Es gibt so ein paar Ausnahmen davon, Autoren, die man auch entdecken kann, die man hier nicht kannte. Davon werden wir vielleicht den einen oder anderen auch noch hören. Das ist schon also auch etwas zum Schmökern, aber es ist jetzt keine Anthologie, die auf, sagen wir mal, darauf aus ist, Diversität in vieler Hinsicht, kulturelle, sexuelle Diversität und so weiter anzuerkennen. Da hätte man durchaus moderner sein können, aber jetzt ist immerhin Octavio Paz, den gibt es zum Glück, also können wir damit schon mal ganz viel abdecken. Auch hinterher die Gedichte, die kurzen, die noch drin sind, Tagesanbruch oder Hier, wo er zum Beispiel die Haiku-Form mit drin hat, also eine Weltdichtung im besten Sinne, also Octavio Paz
deckt. Er war in Japan ein Geldkonsul.
Ja, oder sogar genau, auch wieder ein Beispiel dafür, dass er ein Amt hat, dann eben Dichter werden.
Das haben die Lateinamerikaner gerne gemacht, ja, dass sie ihre Dichter selbst da, wo sie ihnen politisch überhaupt nicht genehm waren, oder vielleicht deshalb, könnte man ja sagen, dann in relativ bescheidene diplomatische Dienste in ferne Länder geschickt haben, was ihnen die Möglichkeit gegeben hat, in einem relativ ruhigen Job eben noch Zeit zu haben, Gedichte zu schreiben. Und der Vorteil für die herrschende Klasse des jeweiligen Landes war auch ganz wunderbar, denn man ist da den aufsässigen Gedichteschreiber ganz weit losgeworden und hat ihn aus dem Land verbannt, ohne dass er die Verbannung als solche wahrgenommen hat.
Ja, ja, das ist so. Das zeigt aber eben auch, also Octavio Paz ist auch wieder so ein Beispiel dafür, Neruda, wie sie alle heißen, Julio Cortázar dann im Roman, dass die Dichtung aber eben sich noch nicht selber getragen hat, von sich aus getragen hat. Das war eben auch nicht möglich. Man konnte auch als Dichter nicht einfach leben.
Kann sie das denn heute, also in Lateinamerika?
Ich glaube, die literarische Welt hat sich so weit professionalisiert, dass das durchaus möglich ist. Es gibt sicher noch den schreibenden Konsul, ja, das gibt es alles, aber die Welt hat sich so professionalisiert und auch die Literatur hat sich so stark auch an den Markt auch angepasst, dass ich professionelle Schreiber brauche, um diesen Markt auch noch zu bedienen. Das ist schon etwas, was sich verändert hat, natürlich nicht so stark in der Lyrik, da ist es aber nirgendwo so, welcher Dichter kann denn überhaupt von seinem Werk leben?
Keiner, da geht es den Lateinamerikanern, wie es den Europäern oder wie es den deutschen Dichterinnen und Dichtern auch gibt, die also verheiratet sind und wo der Mann oder die Frau dann einen guten Lebenserwerbjob hat oder dass sie durch andere Arbeiten oder Radioarbeiten oder Verlagsarbeiten einen Hauptteil ihres Einkommens durch die andere Arbeit gewinnen und nicht durch die Arbeit des Dichters. Ich erinnere mich, dass Erich Fried erst mit den Liebesgedichten, die etwa 100.000 Mal verkauft worden und da war er schon 60 oder über 60, zum ersten Mal von der Lyrik und nur von der Lyrik leben konnte. Und das ist eine Ausnahme, die sich vielleicht in Deutschland an 5 Händen abzählen ließe. Stichwort lyrische Wirklichkeit der Anthologie. Wie sieht es mit der Bewertung der Anthologie in anderen Bereichen aus? Also wir haben kurz darüber geredet, dass es eigentlich nicht einsehbar ist, warum Ernesto Cardenal nicht drinsteht. Es ist auch für mich nicht einsehbar, warum Autorinnen wie Gioconda Belli oder Ana Maria Rodas, sie kommt aus Guatemala, Gioconda Belli aus Nicaragua, die für die lateinamerikanische Lyrik konstitutiv sind, insofern als ihre Gedichte dort zum ersten Mal ein explizit, und zwar nicht nur mit 1, 2 oder 3 Gedichten, sondern mit 1, 2 oder 3 Büchern und Gedichtbänden feministische Töne nicht nur anschlagen, sondern eine feministische Wahrnehmung der Welt überhaupt fordern. Und Ana Maria Rodas hat zum Beispiel so wunderbare, gibt es auch auf Deutsch, Gedichtbände geschrieben, wie allein schon der Titel ihres Bandes von 1973, Gedichte der erotischen Linken, was natürlich impliziert, dass es auch eine nicht erotische Linke gibt und weiß Gott, die gibt es. Wir leiden darunter. Warum sind die nicht im Band? Ja, ich weiß es nicht, weil die ja in Europa, insbesondere in Deutschland, einen deutlichen Gioconda Belli, einen großen, großen, großen Anklang gefunden haben.
Ja, ich glaube, ich weiß es auch nicht. Also die Herausgeber erzählen jetzt nicht eine bestimmte kulturräumliche Dichtungstradition nach. Ich glaube, so sind sie einfach nicht. Man kann es auch nicht richtig machen in so einer Anthologie. Selbst wenn sie 2500 Seiten sind, ist es ein bisschen schade, dass die nicht drin sind. Das ist bei den spanischen Dichtern
aber
auch so.
Aber sie vernachlässigt Frauen, sie vernachlässigt die Frauenperspektive, sie vernachlässigt die feministische Perspektive, auch deren Veränderungen und insbesondere in den letzten 20, 30, 40 Jahren hat die in der europäischen, in der spanischen, auch in der lateinamerikanischen Lyrik eine große, eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Mhm. Also das kann man jetzt nicht abtun, als sei das irgendwie eine Minderheitsströmung, sondern nee. Das ist ein großes, ein starkes ja. Thema. Mhm. Also ich verstehe das nicht so richtig, warum die in der Anthologie nicht stärker zu Wort kommt.
Ja, das stimmt. Das müssten wir die Herausgeber fragen.
Und besonders in den Kommentaren ist mir nicht klar, sie scheint mir auch die Rolle der Revolutionen, der Rebellionen, der Putsche in Lateinamerika zu vernachlässigen, insofern, als sie nicht darauf reflektiert, nicht erklärt, welche ungeheure große Rolle die Politik in diesen, jetzt reden wir mal nicht von Spanien, sondern von Lateinamerika, ich kann glaube ich, über 70% dieser Gedichte nicht verstehen, wenn ich den politischen Kontext nicht verstehe. Und nur aus dem sie erklärbar sind, hergestellt zu haben, ja, das ist ein Manko der Anthologie, aber kann das überhaupt eine Anthologie, wenn sie nicht begleitet wird, gleichzeitig durch zwei Bände, die die Geschichtsschreibung der Länder...
Man muss es dann trotzdem auch wollen. Also selbst das ist ja eine Entscheidung gewesen. Das ist eben eine Anthologie, die aus einem guten Sinne literaturwissenschaftlichen Perspektive herausgestaltet ist. Da geht es um die Vererbung von oder das Weitergeben von bestimmten Traditionen, Formen, Bildern, Schreibweisen und so weiter. Aber all das, was du jetzt gerade genannt hast, also eine Gender-Perspektive, eine politische Perspektive, also alles das, was dann die Anthologie zu einer eher kulturgeschichtlich oder kulturwissenschaftlich orientierten Herausgabe gemacht hätte, das ist eben nicht drin, weil das eben Literaturwissenschaft und keine
Jedes Gedicht ist Kulturwissenschaft und ist bedingt durch die Kultur, die natürlich. Zu der Zeit ihrer Entstehung in diesen Ländern geherrscht hat.
Ja, aber das ist nicht der Blick der Herausgeber. Mhm. Das ist eben nicht der Blick der Herausgeber. Deswegen meine ich, es ist in einem guten Sinne traditionell, die Herausgeber, das ist auch gar keine Kritik, das ist einfach eine Entscheidung gewesen jetzt. Die kommen aus einer traditionell philologisch-literaturwissenschaftlichen oder literaturgeschichtlichen Richtung und nicht so sehr aus einer kulturwissenschaftlichen, die ja davon ausgehen würde, dass wir zunächst einmal die Machtverhältnisse haben, die bestimmte Dichter zu einer bestimmten Form bringen und nicht umgekehrt. Und das Machtverhältnisse im Bereich von Gender, Machtverhältnisse im politischen Bereich, Machtverhältnisse der Unterdrückung und so weiter. All das ist für sie nicht der Ausgangspunkt von Dichtung, sondern das ist etwas, was vielleicht reinspielt und dann auch mal angemerkt wird. Aber sie sind keine Kulturwissenschaftler und so haben sie es eben auch nicht kommentiert. Das ist eben eine Grundrichtungswahl von Anfang an gewesen. Deswegen werden wir das überall gleichermaßen vermissen in der Anthologie.
Wie ist es mit dem Einfluss der spanischen Regionalsprachen? Wie ist es mit Katalanisch, Baskisch, Galizisch? Nochmal, um die drei als Beispiel zu nehmen, finden die in der Anthologie statt oder die sind ausgeblendet?
Kaum. Ja. Also Gil de Biedma, den wir vorhin angesprochen hatten, der schreibt ja auch auf Katalanisch. Er ist auch fast der Einzige, der drin ist. Wir haben noch Rosalía de Castro drin, die ist Gallega. Das ist aus der Zeit des Jahrhundertbeginns. Ganz wenig. Also das ist wirklich sehr, sehr im Hintergrund geblieben. Auch das ist etwas, was die Anthologie jetzt nicht so besonders interessiert. Also die Sprachenvielfalt, die Kulturenvielfalt auf der Iberischen Halbinsel, das ist etwas, was sie noch nicht wahrgenommen haben, was aber eben auch erst oder vor allen Dingen durch einen kulturwissenschaftlichen Blick in die Aufmerksamkeit der Romanistik geraten ist. Und diese Wende haben die Herausgeber eben nicht mitvollzogen.
Du hast gerade von Jaime Gil del Biedma geredet. Er ist aber jemand, der die spanische Lyrik durcheinandergewirbelt hat, sehr früh, und der zumindest in seinen Gedichten auch, ich glaube, das herauslesen zu können, die Freiheit, die Befreiung der amerikanischen Beat Generation wahrgenommen und hat einfließen lassen. Sehe ich das richtig?
Jaime Gil del Biedma, der konnte es sich eben auch leisten, den Befreiungsschlag der Beat Generation aufzunehmen. Er war ja ein bekennender Schwuler, war auch begütert als Sohn eines Fabrikanten. Er konnte sich dieses Lotterleben leisten, das er geführt hat. Müssen wir gucken, aber 1990, glaube ich, ist er gestorben, ist nicht sehr alt geworden.
Dabei AIDS noch nicht heilbar.
Genau, also er ist eins der frühen AIDS-Opfer geworden und hat aber schon viele Jahre vor seinem Tod seine letzten Gedichte als posthume Gedichte herausgegeben. Also hat sozusagen schon abgeschlossen mit seiner dichterischen Existenz, lange bevor er dann tatsächlich gestorben ist. Ja, und das, er hat das Leben eines Bohem geführt, er konnte sich das leisten. Das ist ja auch in Ordnung, aber er hat auch darunter immer gelitten. Er wollte ein Kämpfer für sexuelle Freiheit, aber auch für politische Kampf gegen politische Unterdrückung der politischen Opfer, Kampf für die Arbeiterklasse sein, aber er konnte es natürlich.
Glückseligerweise reich.
Ja, leider war er zu reich dafür, als dass man ihm es hätte abgenommen. Und das war aber auch einer seiner großen Lebenswidersprüche, an denen er zerbrochen ist.
Er war aber ein wunderbarer Dichter.
Ein wunderbarer Dichter.
Seine Sprache, das sehe ich an ein paar Gedichten, die in der Anthologie drin sind, ist ungemein kräftig, rüde, sie ist unverschämt, sie ist gewalttätig, sie ist überhaupt gewaltig. Also ich würde sie und ihn vergleichen mit Ginsberg, das Geheul zum Beispiel. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ganz starke, dass er das gekannt hat beim Schreiben. Also diesen kräftigen, rüden, gewaltsamen, auch anklagenden Ton der Beat Generation, insbesondere eben von Ginsberg, die er ja auch schwul war.
Ja, also das hat er. Er hat aber auch immer schon diesen sehr prosaischen Erzählton gehabt. Er schreibt prosaisch, aber rhythmisch, erzählerisch prosaisch und hat diesen rüden Ton. Er ist wirklich kompromisslos im Leben wie in der Literatur gewesen. Das sieht man sehr schön an diesem Gedicht, das Sie hier drin haben. Contra Jaime Gil de Viedma, also gegen sich selber sozusagen, schreibt er hier an. Gegen Jaime Gil de Viedma. Was, bitteschön, nützt ein Tapetenwechsel? Wozu ein Souterrain verlassen, das noch schwärzer ist als mein Ruf, und das will etwas heißen? Wozu weißes Doris ans Fenster hängen, eine Haushaltshilfe nehmen und im Lotterleben abschwören, wenn du dann wieder ankommst, Nervensäge, peinlicher Logiergast, Tollpatsch in meinen Klamotten, elender Schnorrer, Niete Schwätzer, um dich ins gemachte Nest zu setzen, von meinem Teller zu essen und meine Wohnung einzusauen. Bei dir hast du die Tresen der Bars am Ende der Nacht, die Zuhälter, die Blumenfrauen, die ausgestorbenen Straßen früh am Morgen und die Aufzüge im gelblichen Licht, wenn du nach Haus kommst, betrunken, dich vor den Spiegel stellst und dein kaputtes Gesicht betrachtest, noch immer Gewalt in den Augen, die du nicht schließen willst. Und wenn ich dich anschnauze, lachst du, erinnerst mich an früher und sagst, ich werde alt. Ich könnte dir vorhalten, dass dein Charme verbraucht ist, dass dein nonchalanter Stil und deine Lässigkeit schauderhaft aussehen, an einem Typen über 30 und dass dein bezauberndes, schläfrig jungenhaftes Lächeln, seiner Wirkung sicher, ein trauriges Überbleibsel ist, ein erbärmliches Möchtegern-Lächeln. Während du mich anschaust mit echten Waisenhausaugen und mir etwas vorheulst und mir sagst, du tust es nie wieder. Wenn du nicht so eine Nutte wärst und wenn ich gewusst hätte, damals schon, dass du stark bist, wenn ich schwach bin und schwach, wenn ich wütend werde. Von deinen Heimsuchungen bleibt mir immer ein wirres Gefühl von Panik, Schmerz und Unbehagen. Und die Verzweiflung, die Unruhe und der Groll, sie schon wieder ertragen zu müssen, die unverzeihliche Demütigung zu großer Intimität. Mit Mühe und Not schaffe ich dich dann ins Bett, als wär's der Weg zur Hölle, um dort mit dir zu schlafen. Sterbend vor Impotenz bei jedem Schritt, stolpernd über irgendwelche Möbel, werden wir uns durch die Wohnung tasten, in linkischer Umarmung, schwankend vor Alkohol und unterdrücktem Schluchzen. O erbärmliche Knechtschaft, Menschen zu lieben und die erbärmlichste von allen, sich selbst.
Ein wunderbares Gedicht.
Wunderschön.
Wobei man dazu sagen muss, nicht, falls dieses Missverständnis entstehen sollte, dass der Dichter da nicht seinen jüngeren Geliebten beschimpft, sondern sich im Spiegel des Gedichts sich selbst sieht und sich selbst. Von sich selbst redet.
Er redet von sich selbst.
Und das auch eben so freche, rüde wie humorvolle Art und Weise tut.
Ja, ironisch und zynisch zum Teil auch. Ja.
Hat er denn einen bedeutenden Einfluss auf die spanische Lyrik gehabt?
Ja, ich glaube, auf die Novissimos, wie sie dann heißen, die dann Pere Gim Ferrer, den wir jetzt hier nicht weiter vorstellen werden, aber die Lyrik der 70er Jahre auf jeden Fall, die schlägt dann diesen Ton an, die auch dann ganz stark von den 68er Zeiten beeinflusst sind. Das war auch damals in Spanien dann möglich. 75 ist Franco gestorben, aber in der Zeit der frühen 70er Jahre, die er dann auch mit beeinflusst hat, waren eben solche Stimmen wie von Gim Ferrer dann da, und danach hat sich sowieso eine ganz neue Tonalität, ein ganz neuer Stil ausgearbeitet nach 75 in den 80er Jahren. Da hat dann Spanien nicht nur die Lyriker und Lyrikerinnen, sondern auch alle Literaten eigentlich wie ein trockener Schwamm die internationalen Strömungen aufgenommen, die Postmoderne, frühe Postmoderne dann eben. Also das weist schon sehr stark darauf hin, wenn man ihn heute liest. Er ist für mich einer der wenigen Dichter, Jaime Gil de Viedma, die nicht verbraucht sind bis heute, die auch da schon immer noch frisch klingen.
Wir haben im Oktober in Podcast Literatur ja aufgenommen die Poesie der Nachbarn im Künstler aus Edenkoben, die vergangenen Jahr eben mit jungen Spaniern war. Und es gibt da nicht minder kraftvolle Stimmen, die teilweise einen prosanahen Ton haben, die danach wachsen. Also ich glaube, seit dieser Zeit, seit den späten 70er oder frühen 80er Jahren, muss man sich da keine Sorgen machen. Wiewohl es so ist, dass die lateinamerikanische Lyrik oder die Lyrik, die aus Lateinamerika kommt, jetzt natürlich ein eigener Kontinent ist und nicht mehr nur ein Land, und die spanischsprachige Lyrik ja einfach mengenmäßig um ein Vielfaches überlagert. Eines der verrücktesten Schicksale lateinamerikanischer Lyrik ist das eines Salvadorianers, eines revolutionären Salvadorianers. Roque Dalton heißt er. Er ist der uneheliche, aber anerkannte Sohn eines Amerikaners mit einer Salvadorianerin gewesen. Er wurde in der Revolution vielfach in Mittelamerika, in Nicaragua insbesondere, zitiert und war dort geläufig und sicher auch auf Kuba. Das Schicksal von Roque Dalton ist in mehrfacher Hinsicht tragisch. El Salvador war zu seinen Zeiten eine gewaltsame, eine blutige Diktatur. Ich erinnere daran, dass die Rechte nicht gescheut hat davor, einen Bischof in der Kirche umzubringen, zu erschießen, Romero, ja. Und Roque Dalton war ein Dichter und er wollte aber auch revolutionär sein und er wollte das aktiv sein. Und er hat zuerst eine Gruppe, eine revolutionäre Organisation in Salvador gefragt, ob sie ihn aufnehmen und ob er sozusagen mit der Waffe in der Hand kämpfen darf. Und die haben wohl nicht zu Unrecht zu ihm gesagt, nee, du tust uns einen viel größeren Gefallen, wenn du als Dichter bleibst und als Dichter schreibst für die Armen und für die Revolution in Salvador. Und Roque Dalton war davon so angepisst, ja, dass er eine andere Fraktion gefragt hat, ob sie ihn aufnehmen und er mit der Waffe in der Hand mit ihnen kämpfen dürfte. Und die haben zunächst ja gesagt und das ist auch eine Weile gut gegangen. Und dann hat man ihn, weil er andererseits nicht aufgehört hat, Dichter zu sein, verdächtigt, dass er ein Verräter ist, dass er zwei Fronten bedient, dass er Kollaborateur des Regimes einer konkurrierenden Guerilla ist, und haben ihn erschossen. Also das ist verbürgt, das ist auch zugegeben worden von dem Menschen, glaube ich sogar, der ihn erschossen hat. Die Revolution frisst ihre Kinder. Er ist ein wunderbarer Dichter gewesen und das werde ich Ihnen jetzt mit zwei oder drei Gedichten beweisen. Das eine Gedicht heißt »Späte Nachtstunde«. als ob er das hätte vorhersehen können. Aber es ist, glaube ich, keine große Kunst, wenn man in Salvador zu jener Zeit und auch heute noch besonders links eingestellt ist, dass man da mit seinem gewaltsamen Tod rechnen muss. Späte Nachtstunde. Wenn du weißt, dass ich gestorben bin, sag meinen Namen nicht. Denn das würde den Tod und die Ruhe aufhalten. Deine Stimme, die die Glocke der fünf Sinne ist, wäre der schwache Leuchtturm, den man Nebel sucht. Wenn du weißt, dass ich gestorben bin, nimm seltsame Silben, sag Blume, Biene, Träne, Brot, Gewitter. Dulde nicht, dass deine Lippen meine elf Buchstaben finden. Ich bin müde, ich habe geliebt, ich habe die Stille gewonnen. Sag meinen Namen nicht, wenn du weißt, dass ich gestorben bin. Aus der dunklen Erde käme ich deiner Stimme wegen. Sag meinen Namen nicht, sag meinen Namen nicht. Wenn du weißt, dass ich gestorben bin, sag meinen Namen nicht. Ein wunderschönes Gedicht, das sozusagen auf gegenläufige Art ein Totengedenken einfordert. Und er hat eine Poetik geschrieben, gewissermaßen eine revolutionäre Poetik, die hat nur 7 Zeilen. Sie hat den Titel Lateinamerika, die heißt: Der Dichter, Aug in Auge mit dem Mond, raucht sein anregendes Gänseblümchen, trinkt seine Dosis übernommener Wörter, schwebt auf seinen Pinseln aus Tau, kratzt sein päderastisches Geiglein, bis er seine Schnauze zerreißt an der rauen Mauer einer Kaserne. Und er beschreibt mit dieser Poetik das freiwillig, unfreiwillige Schicksal vieler lateinamerikanischer und wohl auch spanischer Autorinnen und Autoren zur Zeit des Bürgerkriegs. Das Schönste, es ist nur eine Zeile, die dappisch übersetzt worden ist, auch sozusagen ein geläufiger Gassenhauer in der Lyrik Mittelamerikas. Titel: Nach der Atombombe. Staub sein ist dir los, doch Staub, der Liebe spürt. Die Übersetzung ist, vielleicht liest du es auf Spanisch, die Übersetzung wurschtelt da auch rum, wo es überhaupt nichts rumzuwurschteln gibt, wo das Original schöner ist als das Hinzugetane der Übersetzung.
Polvo serán, mas polvo enamorado.
Sie werden Staub sein,
genau.
Aber verliebter Staub?
Verliebter Staub, genau.
Man braucht es nur wörtlich, ja, man braucht nichts anderes zu tun, als selbst wenn man kein Spanisch kann, mit jedem Diktionario es wörtlich zu übersetzen. Und es ist ein wunderbares, ein perfektes Gedicht.
Die spanische Sprache ist, es war bei Lorca-Übersetzungen auch schon so, auch hier sieht man es ganz deutlich, die ist sehr analytisch und man muss es genauso trocken analytisch übersetzen und nicht so einen goethischen Hintersinn reinbringen.
Warum schreibt sie als Übersetzerin ist Susanne Lange und aufgrund dieser Übersetzung behaupte ich frech, dass sie alles kann vielleicht, aber nicht übersetzen. Warum schreibt sie Staub sein, ist der los? Also du kannst es als Romanist vielleicht erklären. Woher kommt diese Manie der spanischsprachigen deutschen Übersetzerinnen und Übersetzer, da noch dazu zu wursteln, wobei der Sinn viel besser ohne dieses Dazutun klar wäre?
Weil man anscheinend in dieser Goethe-Tradition einerseits steht, was aber nicht angemessen ist für die spanische Lyrik, und weil man versucht, einen hohen poetischen Ton zu treffen, der Liebe spürt, und man probiert es dann auch noch rhythmisch zu machen. Die Übersetzung ist rhythmisch gelungen, das stimmt schon. Staub sein ist dir los, doch Staub der Liebe spürt. Schön im Rhythmus, das ist ja gelungen, und ich glaube, dem hat sie sich unterworfen. Damit es ein guter Rhythmus ist, hat sie den Satzbau gewählt.
Scheiß auf den Rhythmus, wenn das Gedicht falsch wird. Dadurch. Ja. Also nochmal, nach der Atombombe, Sie werden Staub sein, aber verliebter Staub?
So wäre die Interlinearübersetzung, die angemessener wäre.
Kommen wir zum Schluss zu einem meiner großen Lieblinge, denn ich hatte mindestens zweimal das Glück, ihn persönlich zu treffen, ein chilenischer Dichter, Raúl Zurita. Und Raúl Zurita ist ein ungeheuer liebenswürdiger Mensch, der krank ist, der leidet, der ein ungeheuer guter Dichter ist und der nach dem Putsch gegen Allende als politisch aktiver Student in jenem Schiff mit 1000 anderen, das muss man sich vorstellen, 1000 Gefangene in einem halb verrosteten, am Ufer liegenden Schiffsbauch und der wie kein anderer versucht hat, die Schrift des Gedichtes aufzulösen, indem er Texte sich in die Haut, und das muss man wörtlich nehmen, geschrieben hat, indem er Verse von sich, zum Beispiel Ni pena, ni miedo, mit einem Flugzeug an den Himmel über New York hat schreiben lassen oder denselben Satz in die Atacama-Wüste, 3 Kilometer lang und nur vom Weltraum aus zu lesen oder von einem sehr hoch fliegenden Flugzeug, ist diese Schrift sichtbar, hat schreiben lassen. Also der das Genre des Gedichtschreibens auflöst und so kräftig nach allen Richtungen hin in die Landart, in die, ja, was ist das, wenn man sich selbst misshandelt, eine große jugoslawische Künstlerin.
Marina Abramović wahrscheinlich.
Genau, die europäische Leidenskünstlerin und Performerin Abramović hat das geleistet.
Ich denke an Kafkas Strafkolonie, da ja. Werden die bestraft durch das Ritzen.
Und Raúl Zurita hat sicher daran gedacht. Ja. Und seine literarische Leistung ist, dass er Gedichte schreibt ohne lyrisches Ich. Also das ist da aufgelöst, das findet nicht mehr statt. Stattdessen redet er von einem Raúl Zurita durchaus. Er redet von einem japanischen Filmregisseur, von Kurosawa, der dann plötzlich als Gestalt und als lyrisches Ich auftaucht. Also es ist ein wunderbarer, ein ganz überzeugender und vielfältiger Dichter. Zum eindrucksvollsten gehören seine Landschaftsschilderungen Chiles. Und es gelingt ihm, wie ich das von keinem anderen Autoren kenne, diese Landschaft so darzustellen, dass sie unmittelbar politisch wird, was man aber erst allmählich merkt. Also es wird da keine Politik behauptet, sondern die Landschaft wird so geschildert, dass man erst nach 3 oder 5 Seiten stutzt und erst nach ein paar Seiten merkt, ja Mensch, da spiegelt sich ja, da spiegelt er ja in dieser chilenischen Landschaft die Politik des Unglücks, des Putsches und der nachfolgenden Foltervertreibung von 1973. Vielleicht lese ich da und deshalb dieses ausführliche Reden vom Schicksal am Anfang des Putsches, als an die 1000 Leute in einem rostigen Schiff an der Küste gefangen waren, weil sonst versteht man dieses Gedicht nicht. Es hat keinen Titel, es heißt, ein Meer von Toten versinkt zwischen den Steinen. Die helle Sonne erleuchtet eine Nacht, die in die Gruft der Wüste herabsteigt. Hier ist der Fleck wie ein Grab. Das Schiff steigt herab, die toten Landschaften steigen herab, während sich die gepflasterten Wellen schließen, sie oben einmauern. Hier ist die Nacht inmitten des Tages, hier sind die Steine, die schreien. Hier ist der Dunst der Wüstennacht, der am helllichten Tag sinkt. Das tote Schiff sinkt unter dem Dunst der Steine und diese kreischen. Schiele erleidet Schiffbruch und das ausgedörrte Meer schließt sich und deckt es zu. Die Wellen aus Steinen schließen sich und schreien. Die Nacht, rostig und schwarz, versinkt schreiend in der Wüste. Ein Schiff von Vermissten sinkt und die toten Felsen schließen sich kreischend darüber. Mireia hält sich die Ohren zu und legt Blumen aus Plastik vor das Grab der toten Küsten, der toten Nacht, ihrer vermissten Kinder, gestorben in den Ozeanen aus Steinen der Wüste von Atacama. Übersetzt von Eugen Gomringer. Ja. Tja, wir sind am Ende unseres sehr für unsere Verhältnisse ausführlichen Streifzugs durch die Lyrik Spaniens und Lateinamerikas. Und das ist mein Vorschlag. Wir beenden ihn mit einem Gedicht von Jaime Luis Buenon, Zunge Kastiliens. Ein ganz böser Abgesang auf Spanien und auf die kastilische Sprache, aber ein wahrer Abgesang.
Ich lese es auf Deutsch.
Ja.
Nochmal ganz kurz zum Verständnis. Das heißt Fabla de Castilla, eigentlich das Sprechen, wie man in Kastilien spricht. Und dann ist das Leitmotiv oder der Leitbegriff La Lengua im Spanischen, was aber die unübersetzbare Doppelbedeutung von Zunge und Sprache hat. Und die Übersetzerin Petra Strehn hat sich jetzt alle Mühe gegeben, das irgendwie adäquat umzusetzen, wenn wir jetzt gleich mal Zunge und mal Sprache hören. Im Spanischen steht immer Lengua und wir können einfach immer Zunge und Sprache mitdenken. Ich lese es jetzt so vor, wie es übersetzt ist. Zunge Kastiliens. Diese Zunge, sie verschlingt die Wälder. Feuer und Verdammnis schmieden ihre Wörter. Die Sprache nimmt den Kindern ihre Unschuld, beraubt sie ihrer unverdorbenen Nacktheit. Seht her, aus grausam tristem Wahn geboren, spinnt sie sich verführerische Höllenlaute. Die Zunge der Lüge spricht die Wahrheit, die Zunge der Liebe versprüht auch Gift. Die Sprache ist die Geißel aller Nationen und aller Liebenden unter der Sonne. Die Sprache als vom Blitz genährtes Grab, jeder Vokal nichts als die nackte Niedertracht. Schaut her, das Indio-Kind streift seine Unschuld ab und benennt Wesen, die das Licht bewohnen. Geboren werden, leben, sterben sind nicht bloß Worte. Nein, Aufschrei einer Seele erschüttert ganz von Sinnen. Die Zunge ist der Gier nach absolutem Nahrung. Die Zunge ist der flatterhafte, dunkle Hochmut. Alles Heilige erstickt sie. Schlaflosen ist sie Trost, die Liebesrosen in den Gärten lässt sie bluten. Die Sprache spricht nur von Gebeinen und von Senken, nur von Trauerkränzen auf der kalten Erde. Die Sprache dunkelt schon in der Zitronenblüte, erschöpft und angewidert unter fieberrotem Himmel. Die Zunge reinigt das Gesicht der Toten von vordem, lullt den hellen Schwan ein, der im Wasser hinsiecht. Sprache ist der Sturm, der über Albträume hinwegfegt, das Rauschen eines Baumes ohne Luft und Wurzel. Das sind die Qualen, die du kaum ertragen kannst. O Sprache der Kieselsteine und der stillen Quelle. O nützlicher Verfall, o zynischer Gesang, um vergeblich diese totgeweihte Erde zu bewohnen.
Das war Podcast Literatur und podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit der Geschichte der spanischen und hispanischen Lyrik. Anlass ist das Mammutunternehmen des C.H. Beck Verlags, das diese Lyrik von den Anfängen bis zur Gegenwart auf über 2500 Seiten im vorigen Jahr herausgebracht hat. Zu Gast war Professor Ulrich Winter, der als Romanist an der Universität in Marburg lehrt. Mein Name ist Theo Schneider.